Guten Morgen. Danke, Hans. Es ist gleich noch schöner live als aus der Konserve. Obwohl ich auch Konserven sehr gerne habe. Ja, der Linus hat sein ganzes Leben lang hart geschuftet, um für sich und seine Familie ein angenehmes Leben zu finanzieren. Aber eines Tages hat er sein Haus verkauft und alles, was er besessen hat. Er hat all seine Ersparten und Säule 3a und was er sonst noch alles hatte, ausgelöst und hat sich damit ein Grundstück erworben. Zumitzt in der Wüste. Quasi Sandstrand ohne Strand. Und die Leute in seinem Umfeld haben sich das nicht erklären können. Was ist mit dem Linus passiert? Er hat eigentlich als einen vorsichtigen, seriösen, sparsame, intelligente Mensch gulte und jetzt das. Ist er plötzlich verrückt worden? Wie kann einer nur sein sauer erspartes Geld für ein Grundstück in der Wüste ausgeben? Was niemand gewusst hat, ist, dass ein paar Monate vorher Linus auf dem Grundstück per Zufall ein grosses Erdölvorkommen entdeckt hat. Und wenige Wochen später war er einer der reichsten Bürger dieses Landes. Die Menschen haben gedacht, der Kerl ist von allen guten Geistern verloren. Wie kann einer nur so bescheuert handeln? Aber der Linus hat gewusst, der Schatz auf dem Grundstück ist unendlich viel grösser als alles, was ich sonst je besitzen werde. Und vielleicht kommt die Geschichte meint oder andere bekannt vor. Ich habe sie ein bisschen abgeschaut. Jesus selber hat sie als Gleichnis vom Schatz im Acher erzählt. Aber der Schatz in seiner Geschichte war nicht etwas Materielles gewesen, wie Erdöl oder Gold oder irgend so etwas, sondern der Schatz, den er erzählt hat, das war das Reich von Gott gewesen. Und Jesus sagt in dieser Geschichte, das Reich von Gott ist so ein grosser Schatz, dass es sich lohnt, alles, was du hast, dafür zu geben. Und heute, wir haben schon gehört in der Einleitung, es geht genau um das Reich von Gott. Jetzt stell dir mal vor, in der Mino wird von heute an für die nächsten 3 Jahre nur noch über ein einziges Thema predigt werden. Jeden Sonntag und auch noch bei sämtlichen Anlässen unter der Woche. Und das Thema wäre das Reich von Gott. Ich glaube, das wäre ein Gedanke, wo sich viele von uns müssten ein bisschen daran gewöhnen, ein bisschen speziell. Aber im Grunde genommen ist es genau das, was Jesus während seiner 3-jährigen Dienstzeit auf dieser Erde gemacht hat. Er hat jede Möglichkeit genutzt, um über das Reich von Gott zu reden, um seinen Jüngern die Augen zu öffnen für eine andere Dimension der Realität. In Predigten, in Gleichnissen hat er seine Zuhörer in die Geheimnisse vom Reich von Gott eingeführt. Und er hat durch sein Handeln demonstriert, wie es aussieht, wenn Gott König ist und quasi der Himmel auf die Erde kommt. Er hat Menschen befreit, die von bösen Mächten gefangen gehalten worden sind. Er hat Kranke geheilt. Und alle Menschen mit Behinderung, die zu ihm gekommen sind oder die zu ihm gebracht worden sind, sind geheilt worden. Ja, er hat sogar Tote wieder zum Leben erweckt. Und je genauer man hinschaut, desto deutlicher erkennt man, das Thema vom Reich von Gott, das zieht sich nicht nur wie ein roter Faden durch die Evangelien, durch das Leben von Jesus, sondern es ist der rote Faden, der sich eigentlich durch die ganze Bibel durchzieht. Es ist das Schlüsselthema von diesem Buch. Und ich bin überzeugt, es ist nicht nur ein Schlüsselthema in der Bibel, sondern es soll auch ein Schlüsselthema sein im Leben von denen, die Jesus nachfolgen wollen. In der Bibel finden wir noch ganz viele weitere Begriffe für das Reich von Gott. Zum Beispiel das Himmelreich oder das Reich von den Himmel. Oder das Reich von Christus, das ewige Reich von unserem Herr, das himmlische Reich, die Herrschaft vom Himmel und so weiter. Bei ein paar Bibelübersetzungen erscheint auch der Ausdruck, die neue Welt von Gott, Gottes neue Welt. Und all die Begriffe, die bezeichnen das Gleiche. Wenn man Himmelreich hört, dann kann man denken, das ist irgendein fernes, zukünftiges Reich in einer anderen Realität, wo wir eben Himmel nennen. Aber es geht nicht um das, sondern es geht um die Herrschaft von Gott, die Herrschaft vom Himmel hier auf dieser Erde. Und der wahrscheinlich bekannteste Vers, wo das Reich von Gott vorkommt, das ist unser Predigttext. Und der steht in Matthäus 6, Vers 10. Kann man vorstellen, dass
fast alle oder sogar alle in diesem Raum den Text auswendig können. Es ist nämlich ein Teil aus dem Vater Unser, dem Gebet, wo Jesus seine Schüler gelehrt hat. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten also oft, dass das Reich von Gott kommt, dass es sich entfaltet, dass es Gestalt annimmt. Aber haben wir denn eine Ahnung, was das Reich von Gott überhaupt ist? Ich habe mir selber die Frage oft gestellt. Reich Gottes, das war so eine Floskel für mich, wo man irgendwie ausgedrückt hat, dass man für Gott tätig ist. Also so im Reich Gottes schaffen oder irgend so etwas. Einfach so, ja, man hat das halt so gesagt. Aber was ist das Reich von Gott überhaupt? Und meine Frau und ich haben dieser Frage wollen angehen. Und wir haben zu dem Zweck im Sommer einen Roadtrip durch die ganze Schweiz gemacht, wo wir verschiedene Männer und Frauen besucht haben, um mit ihnen genau über das Thema zu reden. Was ist das Reich von Gott und wie äußert es sich? Und parallel dazu haben wir ganz viel zu dem Thema gelesen. Und mir ist etwas so bewusst geworden, wie ich glaube noch nie vorher. Nämlich, wenn Jesus über das Reich von Gott geredet hat, dann haben seine Zuhörer ein ganz anderes Vorverständnis gehabt, als wir das heute haben. Wenn Jesus gesagt hat, dein Reich komme, dann hat es bei seiner jüdischen Zuhörerschaft gerade auch von Rattern im Hirn. Und die Frage, die ich glaube ganz wichtig ist zum Starten, was verbinden die Juden mit dem Reich von Gott? Was haben die Leute gedacht, als sie Jesus gehört haben, wie er das formuliert hat? Und um die Frage zu klären, machen wir miteinander eine lange Reise durch den vorderen Teil der Bibel, durch das Alte Testament, durch die Geschichte, wo da aufgeschrieben ist. Und die Geschichte fängt an damit, wie Gott die Welt erschaffen hat. Wo muss ich eigentlich da hindern? He? Genau. Also was haben die Juden zur Zeit von Jesus unter dem Reich von Gott verstanden? Du wusstest es ändern irgendwo. Dort, gut, dann ziel ich das nächste Mal besser. Ich habe meine kleine Tochter, die ist 5, letztens gefragt, stell dir mal vor, jemand pflanzt einen Blumengarten. Wieso macht er das? Und sie hat nichts müssen überlegen. Sie hat die Antwort sofort gewusst, weil er Blumen schön findet. Und dann habe ich gefragt, ja, wenn er jetzt den Garten fertig pflanzt hat, ist er dann allein dort? Dann hat sie zuerst gesagt, ja. Dann hat sie überlegt, hat sie gesagt, nein, mit seiner Familie. Und ich glaube, Gott hatte so ein bisschen wie ähnliche Gefühle gehabt, als er die Erde erschaffen hat. Es hat ihm einfach Freude gemacht, die Schönheit zu kreieren. Und er hat die Schönheit nicht für sich allein wollen haben, sondern er hat den Menschen als sein Gegenüber, als sein Ebenbild geschaffen, quasi als seine Familie. Im Gegensatz zu den Pflanzen und Tieren hat Gott dem Menschen auch seinen eigenen Geist eingehaucht. Und die Menschen sollen seine Schöpfung zusammen mit ihm geniessen und ihrem Schöpfer Kompliment machen. Teilte Freude ist nämlich doppelte Freude. Aber das ist nicht der einzige Grund, wieso Gott den Menschen geschaffen hat. Ich meine, der schönste Garten wird verwildern, wenn man sich nicht darum kümmert. Und darum hat Gott dem Menschen die Verantwortung für die Schöpfung übertragen. Die Menschen sollen seine wunderbare Schöpfung pflegen und über sie regieren. Sie sind quasi seine Regierungsvertretung hier auf dieser Erde. Aber die letzte Kontrolle hat gleich Gott selber behalten. Er hat selber festlegen, was gut und was schlecht für seine Schöpfung und somit auch für den Menschen ist. Weil er wollte, dass die Erde nach dem Maßstab vom Himmel regiert wird. Er wollte, dass seine himmlische Herrschaft hier auf dieser Erde sichtbar wird. Und darum haben die Menschen auch in enger Beziehung zu ihm leben, um seine Gedanken, um sein Herz zu kennen und danach nach dem so zu handeln und zu herrschen wie Gott selber. Aber die Bibel erzählt auch von der Macht der Finsternis. Die kommen weder mit Gott noch mit seinem Ebenbild, dem Mensch, klar. Sie sind eifersüchtig auf die Schöpfung und auf den Herrschaftsauftrag, den der Mensch hat. Wir lesen im 3. Kapitel der Bibel, dass die finstere Macht den Menschen dazu bringen, dass er selber entscheiden will, was gut und schlecht für ihn und somit auch für die Schöpfung ist. Und diesen Vorfall nennen wir eben den Sündenfall. Der Mensch als Teil der Schöpfung macht sich von seinem Schöpfer unabhängig. Er will nicht Gott als König, sondern er will selber König sein. Aber das hat zum grossen Desaster geführt. Der Mensch kann seine Verantwortung, seinen Auftrag als Herrscher über den Planeten nicht mehr im Sinn vom Schöpfer wahrnehmen, sondern er nimmt den Auftrag mehr und mehr im Sinn von der finsteren Macht wahr. Statt dass der Mensch Frieden bringt, bringt er Krieg. Statt zu dienen, will er herrschen und sich bedienen lassen. Statt andere selbstlos zu lieben und zu ehren, versucht er, sich durch Gewalt selber Respekt zu verschaffen. Es ist nicht mehr wie im Himmel so auf Erde, sondern es ist die Hölle auf Erde. Und der Mensch ist nicht mehr König in Abhängigkeit vom König der Könige, sondern der Mensch ist ein Sklave der Finsternis. Und das hat so ein Ausmaß angenommen, dass Gott durch den Mensch seine ganze Schöpfung gefährdet gesehen hat. Aber das hat Gott nicht zugelassen. Er hat die Schöpfung vor dem Untergang bewahren und hat darum im bösen Treiben der Menschen ein jähes Ende gesetzt. Bei der gewaltigen Sintflut sind fast alle Menschen ums Leben gekommen. Das ist ein trauriger Einschnitt. Und trotz dem Einschnitt und trotz der Erkenntnis, dass das Herz vom Mensch nach wie vor bös ist und dass die Beziehung zu Gott nach wie vor gestört ist, trotz all dem ist Gott nicht von seinem ursprünglichen Plan abgewichen, nämlich dass Menschen die Schöpfung regieren sollen. Aber auch die Menschheit nach der Sintflut hat versagt in ihrem Herrschaftsauftrag und hat dann nicht im Sinn vom Schöpfer ausgeführt. Dann macht Gott etwas Unerwartetes. Er erwählt ein einzelnes Ehepaar, den Abraham und Sarai, gibt ihnen neue Namen. Abraham, Vater von vielen Völkern. Sarah, das heisst Fürstin. Und aus ihren Nachkommen sollen die Könige hervorgehen und auf ewig sollen sie ihn als Gott verehren. Und Gott verspricht dem Abraham, dass er durch ihn und seine Nachkommen die ganze Erde segnen will. Mit anderen Worten, die guten Absichten, die Gott schon immer mit dem Planet hatte, die sollen durch den Abraham und seine Nachkommen erfüllt werden. Und das war die Geburtsstunde vom Volk Israel. Aber das Gute und die guten Absichten von Gott haben wieder die Macht der Finsternis aufgeweckt. Sie haben den weltweiten Segen von Gott durch das Volk Israel verhindern. Und darum haben sie das Volk vernichten. Und das wollen sie übrigens bis heute. Aber die Macht der Finsternis kann das nicht einfach so machen. Die können nicht einfach Peng machen und das Volk ist vernichtet. Sondern sie brauchen Menschen, die für ihre zerstörerischen Gedanken und Pläne empfänglich sind. Und das haben sie gefunden in den Königen von Ägypten. Die Pharaonen haben die Israeliten unterdrückt, sie als Sklaven ausgebeutet und sogar versucht, den gesamten männlichen Nachwuchs auszurotten. Aber Gott hat die Vernichtung von seinem Volk nicht zugelassen. Er hat die Herausforderung durch den Pharao, durch den ägyptischen König angenommen. Und Gott hat sich abgrenzen und unterscheiden von diesen zahlreichen Göttern, die der Pharao angebetet hat. Und darum hat er sich mit seinem Namen bekannt gemacht. Er hat gesagt, wie er heisst, nämlich Jahwe. Das ist sein Name. Und in vielen Bibeln wird der Name, jetzt ich habe eine Bibel, die NEU, da wird der Name so wiedergegeben als Jahwe, aber in vielen wird der Name einfach als Herr in Grossbuchstaben wiedergegeben. Also jedes Mal, wenn du in deiner Bibel Herr siehst, in Grossbuchstaben, dann weißt du, aha, im Hebräischen steht da der Gottesname, steht da Jahwe. Und um das ein bisschen kontrastieren mit den vielen Ideen, die man heutzutage von Gott hat, ich meine, jeder glaubt ja irgendwie, oder fast jeder, an irgendwie Gott, irgendein Konzept. Aber um mich auch abgrenzen von dem, brauche ich jetzt im Verlauf der Predigt bewusst ab und zu den Gottesnamen Jahwe, um zu zeigen, es ist nicht irgendein Gott oder nicht irgendeine Vorstellung von Gott, sondern es ist der Gott, es ist Jahwe. Und Jahwe hat gezeigt, dass die Weltmacht Ägypten mit all ihren Göttern und all ihren Pakten mit der finsteren Macht chancenlos ist gegen seine Allmacht. Er hat das Volk Israel aus ihrer Versklavung befreit und sie durch den Mose aus Ägypten auf die Sinai-Halbinsel geführt. Und dort Jahwe Israel seine göttliche Verfassung geben. Wenn die Israeliten nach dieser Verfassung leben, nach diesem Gebot, dann werden sie den Segen von Gott in uneingeschränktem Mass erleben und werden ihn auch grosszügig weitergeben können. Jetzt nach dem Sündenfall ist Jahwe selber eigentlich nur noch sporadisch auf der Erde zu Besuch gewesen. Aber ab jetzt hat er zmitzt unter seinem Volk wohnen. Die Israeliten haben das Zelt errichtet, die Stiftshütte, und die Herrlichkeit, die Gegenwart von Jahwe ist in Form von einer Wolke und von einer Feuersäule auf das Allerheiligste von der Stiftshütte kommt, hat sich dort niedergelassen. Jahwe hat das Zelt zu seinem Wohnsitz auf Erde erklärt. Man könnte sagen, sein Thron. Und das Volk Israel hat Jahwe erwählt zu Königen und Priester. Er hat wählen, dass durch das Volk er über die Erde regieren kann. Und die Israeliten sollen als Priester den anderen Völkern helfen, dass sie mit dem Gott wieder in eine lebendige Beziehung treten können. Und das göttliche Königreich hat sozusagen eine irdische Ausgangsstation sollen haben, also quasi eine Missionsbasis. Jahwe hat darum seinem Volk ein Land gegeben, wo sie so eine Art Modellstaat nach seinem Vorbild können errichten können und durch seine Segnungen ein Segen für die Nationen können werden. Und die Israeliten haben zu dem Zweck das Land Kanaan, das heutige Israel, erobert. Die Bewohner, die hier noch in Kanaan gewohnt haben, das sind übrigens Musterbeispiel dafür gewesen, wie Menschen durch falsches Verhalten und durch Kooperation mit der Macht der Finsternis ein Land komplett verderben können. Es heisst noch einmal im dritten Buch Mose, das Land speuzt seine Bewohner raus. Mit anderen Worten, das Verhalten dieser Bewohner war so schlimm gewesen, dass die Erde unter ihnen, dass die Schöpfung darüber am liebsten erbrochen hätte. Und mitten in diesem verdorbenen Land hat Gott seine Herrschaft aufbauen und sie von dort auf die ganze Erde ausdehnen. Aber nach einem guten Start sind die Israeliten von dem Gebot von Gott abgewichen. Sie sind stattdessen selber Teil von dieser durch und durch verdorbenen Menschheit geworden. Und das hat so weit geführt, dass die Israeliten Jahwe nicht mehr als ihren König haben wollen. Und stattdessen haben sie den Saul zum König über sich eingesetzt. Und der Saul ist so etwas wie ein Bild für das ganze Volk Israel. Auch er hat gut angefangen, aber je länger seine Herrschaft gedauert hat, desto mehr hat er die Herrschaft unabhängig von Gott ausgeübt. Und am Schluss hat er sogar mit der Macht der Finsternis paktiert. Damals hat Jahwe sofort eingegriffen und den Saul verworfen. Und stattdessen hat er sich einen König nach seinem Herz gesucht. Er ist fündig geworden im Hirtenbub David. Und der König David ist dann zum Vorbild geworden für alle künftigen Könige. Obwohl auch er, wir können das lesen in der Bibel, er hat viele Schattenseiten gehabt. Aber gleich, er hat immer wieder die Vergebung von Jahwe gesucht. Er hat immer wieder seinen Rat gesucht und er hat sein Volk gerecht geführt. Und darum nennt Gott ihn ein Mann nach meinem Herz. Aber der David ist nicht nur ein König gewesen. Der David war auch ein Prophet. Und er hat vorausgesehen, dass sein Sohn, oder das Wort Ben im Hebräischen, das kann auch heissen, sein Nachkommen, also sein Sohn oder sein Nachkommen, dass der mal der König von der ganzen Welt wird sein und dass er ein Königreich hat, das für immer Bestand hat. Der König ist mehr als ein gewöhnlicher Mensch. Der David nennt ihn den Sohn von Gott oder den gesalbten König von Jahwe. Salbung mit Öl, das war ein Zeichen, dass Gott eine Person ausgewählt und mit seinem Heiligen Geist für die Aufgabe ausgerüstet hat. Und Gesalbte, das heisst auf Hebräisch Maschiach. Und das ist wiederum unser Wort Messias. Gesalbte auf Griechisch heisst Christos und Latinisch heisst Christus. Und wo David sein Sohn, der Salomo, König geworden ist, hat man sich natürlich gefragt, ist der Salomo jetzt schon der verheißene Sohn von Gott? Ist der Salomo der versprochene Retter, König, der Messias? Und der Salomo war tatsächlich unglaublich weise. Er war wahnsinnig reich und in seinem Reich war Frieden. Das Reich ist gewachsen und gewachsen. Aber je länger der Salomo an der Macht war, desto mehr hat er sich von Jahwe abgewendet. Und man hat gemerkt, nein, er kann es noch nicht sein. Er kann noch nicht der prophezeite Sohn sein. Er ist nicht der Messias. Und trotzdem ist der Salomo in die Geschichte eingegangen, nicht nur wegen seiner Weisheit, sondern auch, weil er den Tempel in Jerusalem hat bauen lassen. Und Jahwe hat den Tempel anstelle der Stiftshütte zu seinem neuen Wohnort auf dieser Erde erklärt. Wo der Tempel eingeweiht worden ist, hat die Wolke von der Herrlichkeit von Jahwe den Tempel erfüllt. Jahwe hat wieder bei seinem Volk gewohnt, nicht mehr in einem Zelt, sondern in diesem grossartigen Gebäude in Jerusalem. Und der Tempel war von da an der Dreh- und Angelpunkt im Leben, im Alltagsleben der Juden. Aber auch jetzt haben sie es nicht geschafft, ihrem Gott treu zu bleiben und ihre Berufung als Könige und Priester für die ganze Welt zu erfüllen. Und es kommt so weit, dass der Prophet Hesekiel in einer Vision sieht, wie die Herrlichkeit von Jahwe den Tempel wieder verlässt. Und damit war klar, der Tempel ist im Untergang geweiht. Und mit Jahwe ist auch der Schutz über Israel gewichen. Und so ist es so weit gekommen, dass der babylonische König Nebukadnezar Jerusalem belagert, erobert, zerstört hat, mitsamt dem Tempel. Und er hat das Volk Israel ins Exil geführt, weg aus dem gelobten Land, weg aus Kanaan, auf Babylon. Die Königsherrschaft ist den Nachkommen vom König David entzogen worden. Und für einen Juden war das hier wirklich der Super-GAU gewesen. Also das grösstes anzunehmendes Unglücksereignis, irgendetwas in die Richtung. Also man hätte sich als Jude nichts Schlimmeres vorstellen können, als Jerusalem und der Tempel ist zerstört. Wir sind nicht mehr im gelobten Land, sondern im Exil in Babylon und es ist kein Nachkommen vom König David mehr auf dem Thron. Aber Jahwe hat sein Volk auch im Exil nicht vergessen. Er hat seine Pläne mit dem Volk nicht und nie aufgegeben. Und er hat ihnen durch Propheten ausgerichtet, dass er sie eines Tages zurückholt nach Israel und dort einen neuen Bund mit ihnen schließt. Ein paar Jahrzehnte später sind Teile dieser Prophetie tatsächlich in Erfüllung gegangen. Viele Israeliten sind aus der Verbannung zurückgekehrt. Sie haben einen neuen Tempel aufgebaut und später ist auch Jerusalem wieder zu einer befestigten Stadt geworden. Aber die politische Unabhängigkeit haben die Juden nicht mehr erlangt. Der verheißene neue Bund ist nicht in Kraft getreten. Und auch die Herrlichkeit von Jahwe ist nicht in den Tempel zurückgekehrt. Im Gegenteil, Israel ist zuerst Teil vom griechischen, später vom römischen Weltreich geworden. Und zwar haben sie weiter Jahwe als ihren einzigen Gott dürfen anbeten, aber die Fremdbestimmung hat ihnen mehr und mehr zu schaffen gemacht. Und der Kult dann um den römischen Kaiser, der sich selber Sohn von Gott genannt hat, der hat Ausmaß angenommen, wo die Juden zunehmend darunter gelitten haben. Und sie haben sich nichts sehnlicher gewünscht, als dass sie endlich von dieser Fremdherrschaft befreit werden. Schon vor dem Exil und auch während und nach dem Exil haben aber die Propheten vorausgesagt, dass Gott mit Israel noch nicht am Ende ist. Er wird ihnen den Messias, den Nachkommen vom König David, ganz sicher schicken. Und der wird nicht nur König der Juden, sondern der wird auch König der ganzen Welt werden. Besonders im Buch Daniel finden wir fantastische Prophezeiungen, wie Israel und besonders einer, der als Menschensohn beschrieben wird, die Königreich dieser Welt wird stürzen und ein ewiges Reich wird aufrichten, hier auf dieser Erde. Gleichzeitig gibt es auch Prophetien über einen Gottesknecht, der durch seinen Tod das Problem der gestörten Beziehung zu Jahwe, das Problem vom bösen Herz und der Schuld vom ganzen Volk, von der ganzen Welt, wird lösen. Ja, die Hoffnung, dass Gott zu seinem Volk zurückkehrt und durch den Messias seine Herrschaft in Israel und über die ganze Welt wird aufrichten, das ist die grosse Hoffnung der Juden. Und wenn es heisst, dein Reich soll kommen, wie im Himmel so auf Erde, dann haben sie an das Reich gedacht. Aber es sind Jahrzehnte, Jahrhunderte vergangen und das Reich von Gott ist nicht gekommen. Aber dann, wo die Zeit erfüllt war, ist plötzlich ein Prediger in der Wüste in Judäa aufgestanden und hat laut angefangen zu verkünden: Ändert eure Einstellung, ändert euer Denken, tut Buss, kehrt um, weil die Herrschaft vom Himmel bricht bald an. Mit anderen Worten, der Typ hat gesagt: Macht euch bereit, jetzt will Jahwe zu seinem Volk zurückkehren, jetzt will seine Königsherrschaft in Israel und auf der ganzen Erde aufrichten, so wie er es schon immer angekündigt hat. Als Zeichen der inneren Umkehr sind die Leute in Scharen zu dem Prediger gekommen und haben sich von ihm taufen. Der Name von dem Prediger war Johannes. Johannes heisst, Jahwe ist gnädig. Und weil er so viele Leute getauft hat, hat man ihm gesagt, Johannes der Täufer. Und von ihm ist so eine Autorität und Anziehungskraft ausgegangen, dass sich die Leute gefragt haben, ist nicht vielleicht er der von Jahwe versprochene Retter und König, der Messias? Aber Johannes hat das deutlich verneint. Nein, ich bin nur da, um den Weg für den Messias parat zu machen. Und dann ist während so einer Taufe das Unfassbare passiert. Der Himmel hat sich aufgetan. Der Heilige Geist ist in Gestalt von einer Taube runtergekommen und ist auf dem angehockt, wo der Johannes gerade getauft hat. Und aus dem Himmel hat man eine Stimme gehört, die gesagt hat, das ist mein lieber Sohn. An ihm habe ich meine Freude. Das ist mein lieber Sohn. Das ist er jetzt. Und der Täufling, ihr ahnt es, war Jesus. Und auch er hat angefangen zu predigen. Und zwar hat er genau die gleiche Botschaft gehabt, wie der Johannes der Täufer. Ändert euch ein Denken. Tönt Buße, weil die Herrschaft vom Himmel, das Königreich von Gott, das bricht jetzt bald an. Aber seine Predigten sind noch viel tiefer gegangen und haben noch viel mehr Vollmacht gehabt als die vom Johannes. Und Jesus hat auch gleichzeitig demonstriert, wie sich denn Gott seine Herrschaft auf dieser Erde vorstellt. Lahme sind gegangen, Blinde haben gesehen, Gefangene sind frei geworden. Aber die Demonstration vom Reich von Gott hat wiederum die Macht der Finsternis auf den Plan gerufen. Und für das Böse war klar, sie müssen den Messias loswerden, damit er seine Herrschaft auf dieser Erde nicht aufrichten kann. Und auch jetzt haben sie wieder willige Menschen für ihre Gedanken und Pläne gefunden, nämlich in der damaligen jüdischen Führung im Hohen Rat, wo es Typen gab, wo der Jesus ein Dorn im Auge war, weil er so ganz anders war wie sie. Und schließlich ist es so weit gekommen, dass Israel, das Volk, wo Jahwe durch das Volk durch die ganze Welt hat wollen segnen, dass das Volk ihre so lange erwartete Messias an die Römer übergeben hat, damit sie ihn kreuzigen und am Kreuz herrichten. Viele Juden haben erwartet, dass der Messias kommt und die Römer gewaltsam und vollmächtig aus dem Land rührt und in Israel das Reich von Gott wird aufrichten. Aber stattdessen hat jetzt die jüdische Führung ihren König freiwillig in die mörderische Hand der findlichen Macht übergeben. Und sie haben dazu noch laut posaunet: Wir haben keinen König außer dem römischen Kaiser. Was für eine Tragödie. Hat Gott jetzt verloren? Nein. Genau das alles hat zum Plan von Jahwe gehört, wie er wieder zu seinem Volk zurückkehren kann, wie er die Menschen von ihrer Schuld erlösen kann und wie er wieder ihr König werden kann. Und all das hat sich in Jesus am Kreuz erfüllt. Seine letzten Worte am Kreuz waren, es ist vollbracht. Jesus hat seinen Teil geliefert. Und Jahwe hat darum den Jesus aus den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite im Himmel gegeben. Ja, das Reich von Gott ist wirklich gekommen, wie es Jahwe immer angekündigt hat. Aber gleichzeitig ist es ganz anders gekommen, wie die Menschen gedacht haben. Nämlich nicht durch wirtschaftliche oder militärische Gewalt, sondern durch Liebe. Nicht durch autoritäre Herrschaft, sondern durch demütiges Dienen. Nicht durch Gericht und Verurteilung vom Sünder, sondern durch Schuldübernahme und Vergebung. Und bevor Jesus nach seiner Auferstehung zum Vater zurückgekehrt ist, hat er seinen Jüngern gesagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Alle Macht. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, zu meinen Nachfolgern, zu meinen Followern, zu meinen Schülern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist taufen und sie lehren, alles zu folgen, was ich euch geboten habe. Und sind gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Zeit. Jesus schickt also seine Jünger aus, um jetzt das Reich von Gott in die ganze Welt rauszutragen. Sie sollen das Reich überall bekannt machen und Menschen einladen, dass sie Teil, dass sie Bürger von dem Königreich werden. Und diese Botschaft vom Königreich von Gott, die ist auch zu uns nach Aarau gekommen. Sonst wären wir heute ja nicht da. Und darum möchte ich im zweiten Teil von dieser Predigt drei Punkte für uns und für unseren Alltag festhalten. Das erste ist, das Reich ist einfach anders. Es ist anders als jedes andere Land und jedes andere Königreich dieser Welt. Es ist mit nichts anderem zu vergleichen. Es ist kein menschliches, sondern ein göttliches Reich. Im Gegensatz zu allen anderen Königreichen dieser Welt oder zu allen Nationen ist das Reich nicht vergänglich, sondern es ist ewig. Es ist nicht wie viele alte Königreiche dieser Erde untergegangen, sondern es besteht bis heute, ist jetzt gegenwärtig. Es ist nicht auf ein bestimmtes geografisches Gebiet beschränkt, sondern es ist global. Und anders als im menschlichen Königreich gibt es in diesem Reich kein Unrecht, sondern es herrscht Gerechtigkeit. All das, weil der König selber ewig gerecht und heilig ist. Und in diesem Buch finden wir alles, was wir über das Königreich wissen müssen. Man kann die Bibel fast wie mit einem Reiseführer vergleichen. Ein Reiseführer klärt uns auf über Besonderheiten von einem Land, über Sachen, die du wissen musst, wenn du dort anreist als Tourist. Sachen, die du nicht einfach so wissen kannst, wenn du das Land nicht kennst. Und neben Sehenswürdigkeiten und so weiter gibt der Reiseführer auch Auskunft, zum Beispiel über Einreisebestimmungen, über allgemeine Verhaltensregeln, was sich ziemt und was nicht und so weiter. Und so ähnlich gibt uns die Bibel und ganz besonders das Neue Testament Anweisungen im Blick auf Einreisebestimmungen, im Blick auf unser Verhalten und unser Leben im Reich von Gott. Vieles läuft im Reich von Gott nämlich ganz anders als in jedem Land auf dieser Welt, weil es der König von dem himmlischen Reich so bestimmt hat. Die Jünger von Jesus haben von ihrem Herrn immer wieder müssen korrigiert werden, weil sie haben immer wieder so ein irdisches Denken gehabt. Immer wieder ein irdisches Reich auch im Blickfeld gehabt. Und wie viel mehr tun wir gut daran, wenn wir uns immer wieder neu in den Reiseführer vertiefen und die Besonderheiten, Geheimnisse, Schätze und Privilegien von diesem Königreich kennenlernen. Und der grösste Schatz von diesem Reich, wir haben es vorhin auch im letzten Lied gesungen, der grösste Schatz, das ist der König selber. Und der König ist nicht fern, er ist dir unglaublich nah und du kannst ihm begegnen. Stell dir mal vor, du würdest morgen einen versiegelten Briefumschlag aus London bekommen. Mit dem Siegel von der Queen. Und dann machst du ihn auf und dann siehst du, er ist tatsächlich von der Queen, von der Königin von England. Und sie lädt dich zu einer Privataudienz ihres Königreichs ein. Der Reis ist gesponsert, alles. Und sie sagt einfach, ich interessiere mich für dich und ich möchte gerne mit dir über deine Zukunft schwätzen. Jetzt, schwierig sich das überhaupt vorzustellen, aber überleg mal, was würde das in dir auslösen? Du würdest dich zuerst wahrscheinlich mal fragen, wie kann die überhaupt von mir wissen? Und wieso um alles in der Welt interessiert sie sich ausgerechnet für mich? Jetzt stell dir vor, es gibt einen König, der mächtiger ist als Queen sowieso und auch als jeder König und jeder Präsident von dieser Welt. Und der König lässt dich ganz persönlich zu einer Privataudienz ein, weil er tiefe Sehnsucht hat, dir zu begegnen. Er hat Sehnsucht nach deinem Herz. Er interessiert sich für dich und er möchte Teil von deinem Leben sein. Das hier ist seine Einladung. Und sein Name ist Jesus Christus, Herr von allen Herren und König von allen Königen und von mir aus Präsident von allen Präsidenten. Damit die Beziehung zwischen dir und dem lebendigen, heiligen, ewiger Gott möglich ist, hat Jesus sein Leben für dich gegeben. Er bürgt mit seinem Leben für dich. Deutlicher kann er dir nicht zeigen, wie viel du ihm bedeutest. Und der König ladet dich ein. Hast du die Einladung schon angenommen? Ist er Teil von deinem Leben? Wenn du dich entscheidest, dem König nachzufolgen, dann wirst du Mitglied in diesem Königreich. Dann wirst du Bürger von diesem Königreich. Du bist eigentlich Doppelbürger. Du bist zwar immer noch Bürger von der Schweiz oder von irgendeinem anderen Land da, aber du bist gleichzeitig auch Bürger oder Bürgerin von dem himmlischen Reich. Und das hat Konsequenzen, genauso wie du den Regeln und Gesetzmäßigkeiten von einem irdischen Staat folgst oder solltest folgen, gibt es auch im Reich von Gott Regeln, wo du dich daran haltest. Nicht, weil du musst oder weil du gezwungen wirst dazu, sondern einfach, weil es der König sich so wünscht. Und je besser du den König kennenlernst, je mehr du ihn liebst, desto mehr wirst du das Wellen machen, was der König sich von dir wünscht. Denk jetzt nicht, die Einladung gilt vielleicht für andere, aber sicher nicht für mich. Wer bin ich schon? All meine Schuld, all mein Versagen. Schau, nicht die grösste Schuld der Welt, nicht dein grösste Versagen, nicht deine schlimmsten Zweifel können etwas daran ändern, dass der König der Könige Sehnsucht nach dir hat und sich nichts sehnlicher wünscht, als dass du seine Einladung annimmst. Kommen wir nochmal zurück im letzten Punkt auf den Predigttext. Dein Reich komme, die Bitte aus dem Vater unser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Hinter dieser Aussage steht eine gewaltige und herausfordernde Botschaft. Mit Jesus, der am Kreuz den Sieg errungen hat, ist das Reich von Gott auf dieser Erde wie aufgerichtet worden. Es ist wie angefangen. Es gibt Leute, die sagen, der einzige Grund, wieso Jesus in die Welt gekommen ist, war doch, dass er am Kreuz sterben sollte, damit wir einmal in den Himmel kommen und ewig leben. Aber der Tod am Kreuz, so wichtiger ist, das möchte ich hier unterstreichen, ist trotzdem nur ein Teil von seiner Mission. Das grosse Ganze von seiner Mission ist, dass er das Reich von Gott in die Welt gebracht hat und als sein König dort vorangeht. Mit Jesus sind der Himmel und die Ewigkeit zu uns auf der Erde gekommen. Dein Reich soll kommen. Das bedeutet also nicht, dass wir weiter auf einen Messias warten sollen, der dann vielleicht irgendein ist, irgendwo, irgend in den Wolken, ein göttliches Königreich wird aufrichten. Nein. Das Reich von Gott ist heute schon Realität. Das Reich von Gott ist nichts Zukünftiges, sondern es ist jetzt schon da. Obwohl es ein ewiges Reich ist, kann es schon jetzt erfahren werden. Durch Jesus. Immer und über unseren Tod raus. Wo meine Frau und ich den Roadtrip gemacht haben, ist mir bewusst geworden, wie oft ich ein falsches Bild von der Realität hatte. So vielleicht etwa in die Richtung, da ist jetzt das irdische Leben, das Jammertal, der Ort vom Unrecht. Und was uns durchträgt, ist die Hoffnung, dass Jesus uns irgendein aus dem elenden Jammertal rausholt, damit wir in den Himmel kommen. Aber Jesus hat im Vater unser ein anderes Gebet gelehrt als «Hol mich da unten raus, damit ich dort rauf kann kommen». Er hat gelehrt, lass die Realität von hier oben mehr und mehr hier runter kommen. Lass die Sachen hier unten so laufen, wie sie dort oben laufen. Und brauche mich dazu. Durch Jesus ist die Realität vom Reich von Gott zu uns Menschen gekommen. Und er hat die Realität nicht wieder mitgenommen, als er zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt ist. Die Ewigkeit fängt nicht erst in fernen Zeiten an oder an einem anderen Ort, sondern sie fängt hier und jetzt an. Und unser irdisches Leben ist nicht einfach nur so eine Vorbereitung oder ein Testlauf oder ein Trainingslauf für die himmlische Realität, sondern wir sollen die himmlische Realität jetzt schon in unserem irdischen Leben erfahren und sie auch für andere sichtbar machen. Jesus hat das irdische Leben nie abgewertet, sondern er hat es im Gegenteil durch sein Kommen auf unfassbare Weise aufgewertet. Er möchte uns jetzt schon Anteil an seiner Fülle und an seiner Macht geben. Ein paar Menschen denken, dass es im christlichen Glauben im Kern nur darum geht, dass jemand eine Entscheidung für Jesus trifft. Das ist das Wichtigste. Hat sich die Person bekehrt, für Jesus entschieden? Und wenn ja, dann ist die Sache erledigt. Halleluja, danke. Aber dann muss man eigentlich nur noch darauf warten, dass man irgendwann stirbt und dann ist man dann im Himmel. Aber das ist eine völlig verzerrte Sichtweise von dem, was Jesus gelehrt hat. Die Entscheidung für ein Leben mit ihm, das ist erst der Anfang oder vielleicht sogar eine Zwischenstation. Dann fängt dein Leben als Bürger und Bürgerin von dem neuen Königreich erst an. Und dann gilt erst recht genau das Umsetzen, wo wir im Vater unser beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus lehrt uns Gott darum zu beten, dass er sein Reich zu uns kommt, in mein Büro, in meine Nachbarschaft, in meine Kleingruppe, in meine Familie, in meine Kirche, in mein Land. Und dass überall dort sein Wille geschieht. Jesus will nicht einfach, dass wir es am Ende von unserem Leben im Himmel schaffen. Nein, er sehnt sich danach, dass der Himmel schon zu unseren Lebzeiten, da und jetzt, wo wir sind, Raum gewinnt. Sein Reich soll dort Wirklichkeit werden, wo wir jetzt gerade sind. Gott möchte uns an seinem Projekt beteiligen, dass sich sein Reich hier auf dieser Erde ausbreitet. Und wie Jesus nicht nur um das Kommen vom Reich gebetet hat, sondern er hat auch entsprechend gehandelt. So sollen auch wir nicht einfach nur beten, dein Reich soll kommen und dein Wille geschehen, sondern wir sollen auch entsprechend den Willen von Gott tun. Und das war auch das, was meine Frau und ich auf unserem Roadtrip erfahren haben. Wir haben Menschen kennengelernt. Hey, die haben dafür gebrannt, dass die himmlische Realität in ihrer Kirche, an ihrem Arbeitsplatz, in ihrer Familie, in ihrer Freundschaft, in der Politik, in der Wirtschaft, wo sie auch sind, sichtbar wird. Und darum ist meine Frage heute an dich, was kannst du dazu beitragen, dass das Reich von Gott in dieser Welt, und das heisst in deinem ganz persönlichen Umfeld, Raum gewinnt? Wo fordert Jesus dich heute raus, für jemanden zu beten, jemanden zu beschenken, jemanden mit den Worten zu konfrontieren, jemandem zu vergeben, dein eigenes Denken und Verhalten zu ändern, damit sichtbar wird, dass du zu seinem Königreich gehörst und seinen Gesetzen folgst? Das Reich von Gott ist nicht automatisch sichtbar, sondern es wird sichtbar durch Menschen, die sich zu dem Reich bekennen. Und je mehr Menschen das tun und nach den Anweisungen von Gott leben, desto mehr wird von dem Reich sichtbar werden. Darum sage ich dir, unterschätze nie deinen eigenen persönlichen Part in dem Königreich. Vielleicht bist du frustriert und denkst, hey, in meinem Umfeld, da passiert einfach gar nichts, es bewegt sich nichts. Niemand kommt zum Glauben an Jesus. Niemand geht durch die Tür durch in das Königreich. Hey, lass dich von dem nicht entmutigen. Schau, wie viele Menschen haben Jahre oder sogar Jahrzehnte lang ihr Leben, ihre Freunde, ihre Familie, ihr ganzes Umfeld investiert, in die Umwelt auch hoffentlich, ohne dass irgendein sichtbarer Ertrag rausgeschaut hat. Aber das Königreich von Gott hat durch sie trotzdem Gestalt angenommen. Sie sind wie der rote Teppich vor der Tür zum Königreich. Und der Teppich wird nicht einfach mal verschwinden. Der wird auch nicht mit ihrem Tod plötzlich weg sein, sondern er bleibt über ihr Leben raus da. Er macht die Welt um sie herum schöner und das Leben lebenswerter. Und wer weiß, irgendeiner wird vielleicht irgendjemand genau auf dem Teppich durch die Tür durchgehen und wird selber Bürger von dem Königreich. Ich habe am Anfang die Geschichte vom Linus erzählt und wie er alles angegeben hat für den Schatz, den er gefunden hat. Und die ersten Christen, die haben auch alles investiert für das Reich von Gott. Sie haben Anfindungen, Spott und die schlimmste Verfolgung auf sich genommen. Heute gibt es Millionen von Christen auf diesem Planeten, wo es nicht anders geht. Aber es ist ihnen egal, weil sie sind bereit, alles zu Sie sagen, wir sind reich, weil wir haben den Schatz gefunden, das Reich von Gott. Wo stehe ich? Wo stehst du? Kennst du den Schatz? Kennst du das Königreich von Gott? Kennst du den König? Bist du bereit, alles für den Schatz aufzugeben? Wir wollen beten, dass das Reich von Gott für uns immer mehr zur Realität wird, immer mehr zu unserem Zentrum, zum Dreh- und Angelpunkt in unserem Alltag, in unserem eigenen Leben wird. Und ich lade euch ein, zum Schluss aufzustehen und mit mir zusammen das Gebet zu beten, das Vater unser, dass sein Reich soll kommen und sein Wille soll geschehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.